Ich will alles, was ich jemals gedacht, ja, gemacht habe, einfach erstmal speichern und gleichzeitig aber auch verwenden. Also das ist wie so durch die Scheune laufen und zu schauen, was für Bretter hat man noch liegen zum Bauen.
Dem Ostdeutschen sagt man ja auch nach, dass er wie so eine Art Sammler war. Er hat natürlich nichts. Es wurde viel gebastelt und improvisiert, auch imitiert, so die guten Levi's Jeans, die nachgenäht wurden.
Hier ist zum Beispiel alles voller Schlauchfittinge. Kostet ein so ein Teil 3 Euro. Brauche ich mir mein Leben lang nicht mehr kaufen.
Im Osten was Neues.
Vor dem Wendekind dorthin, wo man noch Hände ringt.
Der Radio 1 Podcast für Nachwendekinder.
Im Osten was Neues.
Mit der vierten und letzten Folge. Melanie Manter und Nico Schmolke.
Euer Minderheiten-Podcast aus Dunkeldeutschland ist da.
Heute geht's um den pragmatischen Besser-Messi, der die Dinge lieber hinnimmt, als aufzumucken, und der sammelt und bastelt und wiederverwendet.
Genau, wir haben nämlich das Upcycling erfunden. Außerdem haben wir den Musiker Martin Kohlstedt interviewt, der uns auch sagt, wie er in seiner Musik dieses ganze Ossitum einbezieht, improvisiert, pragmatisch umbastelt und schaut, was er so da hat und was er daraus macht.
Und ich werde mit meinem Vater mal durch den Schuppen laufen, gucken, was da so rumzustehen hat. Aber bevor wir darauf kommen, Mel, bist du denn auch so eine Sammelwütige, die so diesen Messi-Wahn des Ostens irgendwie aufgesogen hat? Ne? Die These ist ja so ein bisschen, man hat ja nicht alles gehabt. Also wenn man mal was hatte, dann lieber aufheben, dass man es nochmal verwerten kann. Ist es was dich auch geprägt hat?
Also meine Familie hat zum Beispiel immer so Geschenkepapier aufgehoben. Das wurde dann nochmal fein säuberlich gefaltet. So immer schön fein, das schöne Papier, das kann man doch mal verwenden. Aber ich persönlich, nö. Ich glaube, da bin ich echt zu 90er Jahre versaut, Konsum versaut. Ich hau auch gerne weg, weil mich das einfach nur belastet, wenn dann zu viel sich ansammelt.
Das ist ja ein ganz guter Punkt, glaube ich schon, wenn wir jetzt gleich über die Nachwendezeit, wo wir dann aufgewachsen sind, sprechen, dass natürlich auch viele Ossis sich gefreut haben, dass es jetzt alles Mögliche gibt, ne? Und bei dir würdest du sagen, war das dann echt eher so ein Konsumwahn, also statt das alte wiederverwenden, wirklich mal die neuen Sachen kaufen?
Ja, also bei meiner Familie war das tatsächlich so, dass die dann in den 90ern sozusagen das System so von sich abstreifen wollten. Die haben dann geshoppt und gekauft, was das Zeug hält, wahrscheinlich auch weggeschmissen, was das Zeug hält, und da wurde gar nicht so mehr auf diese alten, ich sag jetzt mal, Tugenden geachtet. So können wir nochmal verwenden, da bastle ich hier aus den paar Brettern und das und das. Und vor allem, es ging auch so in die Richtung, ich will mir jetzt auch mal was Ordentliches leisten, weißt du, nicht immer den Gebrauchtwagen, der nach 2 Monaten schon wieder kaputt ist, wo du schon wieder irgendwas anfangen kannst. Nee, da holen wir uns jetzt halt mal einen Neuwagen oder so. Also die hatten da irgendwie überhaupt keinen Bock. Wie war das bei dir?
Bei mir doch eher, wie das Klischee das irgendwie sagt. Also ich bin schon so aufgewachsen mit, bei uns wird nichts weggeschmissen, und das war wirklich, wir sind ja in einem Haus aufgewachsen, was wir denn jetzt vor ein paar Jahren aufgegeben haben. Der Keller, was da alle drin rumstand, nicht nur von meinem Vater, sondern auch irgendwie, was für Schnäpse und also wirklich dies, das, also das Wahnsinn, was da gesammelt wurde und wie stolz auch meine Eltern da irgendwie auch drauf sind. Ja,
und haben sie immer so ein Fotoalbum gehabt und dann immer ihren Gästen gezeigt, guck mal, das ist unsere Lattensammlung, hier haben wir noch von 85 eine schöne Eichenlatte und das ist die Buche.
Ja doch, da ist schon ein Stolz auch da, dass man sozusagen auch so pragmatisch tickt, dass man Sachen wiederverwendet, dass man Sachen noch da hat, weil das ja sind ja auch handwerkliche Fähigkeiten, ja, wo man irgendwie mit Dingen umzugehen weiß. Und da ist schon ein gewisser Stolz auch da. Mein Vater hat auch immer eigentlich nur Gebrauchtwagen jetzt gekauft. Also wir sind immer nur in so Klapperkisten eigentlich rumgefahren. Also die klappern jetzt auch nicht nur rum, die werden ja dann auch ordentlich in Schuss gehalten. Mein Vater würde niemals in eine Werkstatt fahren, sondern macht das eigentlich auch alles selber, was irgendwie geht.
Ach, tatsächlich.
Ja, aber meine Mutter zum Beispiel, die ist dann mit so einem gebrauchten gelben Auto, wird wie so ein kleines Postauto aussah, rumgefahren. Also es ist schon irgendwie so ein bisschen so ein neuen Auto sitzen, ist für mich immer noch ein bisschen ungewohnt, so mit den ganzen elektronischen Sachen, die man denn da so drin hat. Also das gab es bei mir tatsächlich so nicht, da wurde schon viel Wert drauf gelegt.
Und jetzt?
Jetzt ist es schon auch immer noch so. Also das, was quasi durch den Westen gekommen ist, diese neuen Möglichkeiten, haben sich bei uns weniger in Konsumwaren ausgedrückt, als mehr in, man kann jetzt überall hinreisen. Also das ist eher das, was meine Eltern dann gemacht haben. Die sind gleich relativ schnell, nachdem wir geboren worden sind, Anfang der 90er nach New York zum Beispiel gereist, ja, und sind da als ich sage jetzt mal so die kleinen Ossis, da mit der Filmkamera durch New York gelaufen, wirklich wahnsinnig beeindruckt von den Parks und von den schwarzen Menschen, die da sind und so, ja, alles, was man aus der DDR nicht kannte. Und ich glaube, das ist eher das, was sie gemacht haben, ja, nicht Konsumwahn, sondern quasi eher dieser Reisewahn, der ist in meiner Familie ganz krass, aber ansonsten schön auf den alten Sachen besinnen.
Ja, Erlebniswahn. Also ihr seid Jochen Schweizers beste Kunden,
genau,
sozusagen.
Richtig. Und es ist eben bis heute noch so, ich merke es bei mir, wenn ich Pakete zugeschickt bekomme, das ist wirklich Wahnsinn. Ich krieg's nicht hin, die einfach dann wegzuschmeißen. Ja, Pakete kleintreten, weg damit, Altpapier. Sondern ich lagere die alle in so einem Kavuff bei mir in der Wohnung auf, weil kann man ja nochmal hier brauchen. Und das ist auch mein eines Zimmer. Es sieht wirklich aus wie ein Messi-Zimmer. Ich habe jetzt zum Glück gerade zwei Zimmer in meiner WG. Deswegen habe ich jetzt auch so ein hervorzeigbares Wessi-Zimmer, sage ich jetzt immer. Ja,
in dem ich dann auch empfangen werde.
Genau, ja, wo man die Gäste einen Kaffee anbieten und so weiter.
Lounge-Musik.
Aber es gibt eben auch mein Messi-Zimmer, wo ich auch drin penne. Und da sieht es wirklich schlimm aus, weil da alles Mögliche aufgehoben wird. Auf Weihnachtsdeko, Sachen oder irgendwas steht da rum. Also es ist leider so. Und ich habe es definitiv von meinem Vater geerbt und bin ja auch mit meinem Vater durch seinen Schuppen gelaufen.
Und dann hören wir mal, wie es bei dem da so aussieht.
Also zum Beispiel die Kiste hier, die sieht so aus, als wenn das alles nur Kram ist. Aber hier sind jede Menge Fittinge drin. Fittinge sind kleine Teile, mit denen man Wasserrohre verbindet. Und wenn da mal irgendwo irgendwas fehlt, hier werde ich es finden. So, und dann habe ich so eine ähnliche Kiste, habe ich hier. Warte mal, ich habe ja gerade Ordnung gemacht. Das sieht zwar nicht so aus, aber ich bin ja noch dabei. Hier ist zum Beispiel alles voller Schlauchfittinge. Verschiedensten Größen, kostet ein so ein Teil 3 Euro und brauche ich mir mein Leben lang nicht mehr kaufen.
Und wo hast du die jetzt her? Also da waren ja jetzt Tüten drin, wo teilweise so 10 oder so solche Verbindungsstücke, nenne ich sie jetzt mal, drin lagen. Also so viel brauchst du ja wahrscheinlich gar nicht.
Nein, die habe ich durch eine Auflösung vom Garten meiner Mutter. Und bevor ich sie wegschmeiße, habe ich sie halt hier geordnet und ich werde nie wieder welche kaufen müssen.
Hier in dem einen Regal ist noch alles voll so mit Handtüchern, sehe ich da, oder mit irgendwelchen Laken oder so, Decken. Wofür liegen die hier alle?
Da sind jede Menge Putzlappen dabei und dann sind das Laken, die ich benutze, wenn mal gemalert wird oder wenn ich mal zum Beispiel für einen Sohn irgendeinen Schrank oder einen Kühlschrank oder ähnliches umziehe, dann... Die Söhne haben dann meistens so eine Decken nicht, themen dann halt die Väter auf.
Okay, hier drüben sind noch irgendwie ganz viele, ja, was sind das, Blumenkörbe? Das kann man wahrscheinlich im Garten alles mal noch gebrauchen. Da hinten liegen ganz viele Kabel rum. Was hat es damit auf sich?
Ja, also beispielsweise ist mein Haus, in dem ich hier wohne, wo bestimmt ein Kilometer Kabel drin ist komplett gebaut aus Kabeln, die ich aus einer Fabrik ausgebaut habe und das sind hier die Reste. Ich habe also für mein Haus alle Stromleitungen, die dort drin sind und Netzwerkleitungen aus recycelten Kabeln benutzt.
Was denkst du, was mit dem ganzen Zeug passiert, wenn du irgendwann nicht mehr da bist und das nicht mehr brauchst?
Das ist mir ganz klar, dass dann Container bestellt werden und dann fliegt es weg.
Was? Ihr wollt den guten Lebensvorrat Fittinge wegschmeißen? Den Herr Schmolke sich so lange angesammelt, angespart hat?
Nee, das wird schon nicht passieren. Also ich muss sagen, mir geht ja so die handwerkliche Fähigkeit ab, ja. Mein Vater sammelt natürlich viele Sachen, die man zum Bauen oder sonst was noch verwenden kann. Das ist für mich dann vielleicht eher nicht so wiederverwendbar, aber da wird es ganz sicher an der Nachbarschaft andere Leute geben, die sich darüber dann irgendwann freuen werden. Also da mache ich mir gar keine Sorgen.
Da könnte er hier eBay Superseller, könnte er dann machen. Für Dinge in allen Größen, ja, mal da, ja, das ist halt... Ihr draußen könnt da abholen.
Ja, das ist irgendwie, ja, ist schön, das nochmal so zu hören von meinem Vater. Also, das ist wirklich, ja, das zieht sich durch die gesamte Familie durch und das ist, ja, ich glaube, es wird auch vor allen Dingen Männer, muss man ja sagen, geben, ja. Also vor allen Dingen Westmänner, die auch ihre Schuppen voll haben. Also das ist jetzt nicht ein reines Ossi-Ding, glaube ich auch. Ne,
nee, aber schon verstärkter. Ne? Also ist ja einfach logisch, ne? Wenn es nichts gibt oder einfach nur immer unter der Hand Sachen verfügbar sind, dann fängt man natürlich an zu sammeln und zu gucken, wie man zu den Sachen kommt, die man gerne haben will oder die man braucht. Ja. Also diese Mangelwirtschaft und der Schwarzmarkt ist natürlich die eine Sache, dass es eben Sachen nicht gab und man die sammeln musste und sich Sachen neu basteln musste. Aber es gab ja auch einen staatlich organisierten, wie soll man sagen, Recyclingbetrieb.
In der DDR wurde immer alles schön noch staatlich organisiert. Das wurde nichts dem Zufall überlassen.
Und da habe ich nachgelesen, es gab das Zero VEB-Kombinat. Die haben Flaschen, Gläser, Altpapier und Schrott aufgekauft. Also wirklich aufgekauft. Da gibt es auch eine Preisliste noch im Internet, die man sich angucken kann. Ja, damit da eben die Sachen wiederverwendet werden können. Wir wissen ja, die DDR war sehr umweltfreundlich. Ja. Da konnte dann an der Stelle auch mal im Bitterfeld ein bisschen mehr Gift in den Fluss eingeleitet werden. Aber Hauptsache bei den Gläsern, die können wir noch 5-mal verwenden.
Ja, das war, muss man schon an der Stelle sagen, ein bisschen doppelzüngig. Ne? Die DDR war schon eine Umweltsau, wie man heutzutage so schön sagt. Also wie viel Wasser auch verbraucht wurde und was für Scheiß in die Luft und in die Flüsse gekippt wurde. Also das war schon auch schlimm. Aber an der Stelle war man wirklich, ja, up to date, sag ich mal. Und da könnte man sich vielleicht auch heute noch mal mehr ein Beispiel dran nehmen. Ja? Sowas wie eben staatlich gesteuert, dass man halt sagt, Waschmaschinen werden produziert, 3 Jahre später sind die kaputt und werden weggeschmissen, dann wird wieder neu gekauft. Also das ist was so nicht länger funktionieren kann, glaube ich.
Genau, das gab es nämlich auch, das nannte sich Komplexannahmestelle. Da konnten die Bürger eben so Geräte, Kleidung hinbringen, die Kleidung wurde gereinigt, die Schuhe wurden repariert und Geräte wurden eben auch repariert. Und es gibt sogar Wissenschaftler, die sich damit auseinandergesetzt haben, die sagen, dass DDR-Geräte tatsächlich länger halten, weil da eben weniger Kleinteile verbaut wurden und dass die dadurch nicht so anfällig für Defekte sind. Ja, und manche haben ja auch tatsächlich, also ich weiß von uns, wir haben auf jeden Fall dieses typische Handrührgerät in der Küche. Weißt du, wo du hier so Kuchenteig mixen kannst? Heißt das Handrührgerät?
Handrührgerät, was so elektrisch ist mit diesen 2 Stäben drin und dann zack,
genau.
Wird der
Teig geknetet. Und das haben eigentlich, also das habe ich bei vielen Nachwendekindern noch gesehen bei deren Eltern.
Also auch bei uns, so Waschmaschinen sind jetzt auch teilweise 10 Jahre alt oder sowas. Also bei uns wird auch wirklich in der ganzen Familie geguckt, dass man das nicht ständig neu kaufen muss. Und das ist auch so bei uns noch vor ein paar Jahren, hat irgendwie der Vater von meiner Tante bei uns immer das Altpapier abgeholt. Ja, da haben wir immer die Zeitungspacken gestapelt und hat er die abgeholt irgendwie für ein paar Cent oder so irgendwo zu so einem Hof gebracht, wo du dir so denkst, das ist doch nicht, da bleibt doch nichts übrig so am Ende, ja, weil Spritkosten und du fährst dir her, die Zeit und so. Aber ich denke, das war so in dem drin einfach, das macht man so, das wird so gemacht und das ergibt ja auch irgendwo Sinn, ne? Wobei man hätte auch einfach staatlicherseits eine Tonne bestellen können und dann wird das halt so abgeholt, aber das wurde halt jetzt bei uns immer privat geregelt. Also das hat sich echt noch lange, lange fortgesetzt.
Im Osten was Neues.
Dafür ging meine Großeltern 89 auf die Straße.
Der Radio 1 Podcast für Nachwendekinder.
Und auch hier haben wir natürlich wieder jemanden zu Gast, der genauso davon erzählen kann, wie ihn das noch heute prägt. Auch ein Nachwende-Ossi-Promi Martin Kohlstedt. Mit dem hast du dich hier auch in Potsdam getroffen. Ein Musiker, irgendwas zwischen Komponist, Elektromusik, klassische Musik. Was ist das genau für ein Typ?
Ja, Martin wurde 1988 geboren in Breitenworbis, das ist in Thüringen, lebt jetzt in Weimar und wird, glaube ich, so mit als einer der Genies der Musikszene gehandelt, vor allem, weil er auf der Bühne immer improvisiert. Er hat auch schon in der Elbphilharmonie gespielt.
Im Westen?
Im Westen sogar ist er auch schon angekommen. Er hatte, glaube ich, ein oder zwei Projekte mit dem Gewandhauschor von Leipzig, wo auch komplett improvisiert wurde, also mit einem Chor, das muss man sich auch mal vorstellen. Und ja, für ihn ist halt so das Scheitern, Improvisieren wichtig. Er hat aber auch schon 1000 Kollaborationen mit zum Beispiel auch Bands wie Aetna, Hundreds, FM Belfast. Also ja, wir können noch Jahre weiterreden.
Wir hören mal einen Ton von ihm an, damit ihr mal kurz wisst, was er so für Musik macht.
Das war zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit der Band Aetna.
Ja, und wie er also auch improvisiert, wie er Sachen irgendwie bastelt, zusammenbaut, wie ihn seine DDR-Herkunft prägt. Im Musikmachen, darüber hast du mit ihm gesprochen.
Dem Ostdeutschen sagt man ja auch nach, dass er wie so eine Art Sammler war und ein kleiner MacGyver. Also es gab natürlich, wir hatten natürlich nichts, so, deswegen musste gesammelt werden. Es wurde viel gebastelt und improvisiert, also auch Sachen hergestellt aus dem, was man hatte und auch imitiert, so die guten Levi's Jeans, die nachgenäht wurden. Ist das eine Sache, die du aus deiner Kindheit kennst?
Tatsächlich wahrscheinlich eher, weil ich auf einem Bauernhof, kann man fast sagen, groß geworden bin, nicht mehr mit vielen Tieren und so, aber auf einem großen Grundstück. Und das, was wir an Scheunen und an Lagerräumen und Garagen und alles, was da drin war, an etikettenlosen Flaschen bis hin zu irgendwie, könnte ich wahrscheinlich mit unterstützen. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch so eine kleine Nachkriegsbewegung drin ist. Also, dass es nicht unbedingt einfach nur Sozialismus ist, sondern auch tatsächlich, ich bin bei meiner Oma irgendwie essen gegangen und da war Rote Grütze und da war oben die kompletten ersten 1,5 Zentimeter Schimmel und dann werden die mit so der Hand so rausgewühlt, ins Waschbecken geschmissen und dann wird ja dieser Topf nochmal so, dann wird er dir so hingestellt. Alles wird verwendet und es wird nichts weggeschmissen.
Und für dich jetzt in deiner Arbeit, gibt es da auch Tendenzen, wo du merkst, dass du, oh, das ist noch gut, das geht auch noch, das können wir nochmal verwenden, irgendwelche Technik oder was weiß ich?
Ich glaube, wenn man es überträgt auf die Komposition vielleicht, also ich will alles, was ich jemals gedacht oder gemacht habe, einfach erstmal speichern im entweder auf dem Rechner oder im Kopf und gleichzeitig aber auch verwenden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Filmmusik mache oder so für irgendwie eine Dokumentation vom ZDF oder was weiß ich was, dann ertappe ich mich ziemlich oft dabei, in dem Dropbox-Ordner 2009 oder so mich quasi rückinspirieren zu lassen. Also das ist wie so durch die Scheune laufen und zu schauen, was für Bretter hat man noch liegen zum Bauen. Das merke ich schon. Also ich habe bis jetzt alles, was ich jemals gespielt habe, auch wirklich umgewandelt in etwa ein Produkt oder ein Endwert, ein Stück oder ein irgendwas, was man sich anhören kann oder genau, da das also wird nichts Ossis, verschwendet.
Die Ossis haben vielleicht sogar die Remix-Kultur erfunden.
Wahrscheinlich, genau. Es wird alles in einen neuen Kontext gebracht und so und das merke ich auch, dass das der Sache eigentlich ganz gut tut. Dinge von vor Jahren werden wieder kommuniziert oder werden, also es ist ein anderer kreativer Ansatz, die Dinge neu zu bauen, umzustrukturieren. Klar, und jede Kreativität hängt halt auch mit dieser Notwendigkeit zusammen, die man nun mal hatte, wahrscheinlich in der DDR, sowie auch dadurch, dass man wahrscheinlich weniger Zugriff hatte oder auch Nachkriegszeit oder auch ländliche Gegend. Also diese Kombination aus, mach mal was draus, aus dem, was du hast. Und das ist eine andere künstlerische Bewegung auch gewesen.
Du hast ja jetzt als Nachwendekind diese Notwendigkeit nicht, aber trotzdem gehst du sozusagen zurück und guckst dir an, was habe ich schon mal gemacht, wodurch könnte ich mich inspirieren lassen? Was denkst du, wo kommt dieser Antrieb her?
Das mit der Notwendigkeit, dass die zum Beispiel jetzt so nicht mehr vom Materiellen ansteht, das stimmt schon. Was aber übrig geblieben ist, ist manchmal so eine Art vererbte Notwendigkeit, zum Beispiel der, wie soll ich sagen, mal Selbstentfaltung zum Beispiel. Also wenn ich meine Eltern sehe, die quasi auch ein Zahnrad des Systems waren und ich bin schon aufgewachsen mit dem Antrieb, dass ich da mal selbst entfalte. Also ich habe für den Trainer ist man gerannt, für den Lehrer hat man das, für die Eltern hat man das, für die Freunde war man der Pausenclown und so. Also ich habe gemerkt, dass meine eigentliche Persönlichkeit so ein bisschen verbaut wurde. Und das Klavier, als es da im Wohnzimmer stand, das hat schon die Notwendigkeit freigelegt, dass ich da mal kommuniziere. Als wenn ich nach der Schule da rangegangen bin, war ich geladen, also ganz energetisch und danach war ich entspannt. Also danach haben sich mal die Muskeln entspannt und auch die Gesichtsmuskulatur. Also da habe ich irgendwas sagen können, was ich keinem sagen konnte. Und das spüre ich schon, gewisse Verbindungen auch zu meinen Eltern und so, dass man gewisse Dinge nicht sagen durfte oder bis zurück zu zum Beispiel Karat oder irgendwelchen Bands aus der DDR, die sozusagen viel diese Science-Fiction, diese Freiheit immer wieder als Thema hatten und diese Selbstbefreiung oder überhaupt die Freiheit zu denken oder zu sagen, eine eigene Meinung zu sagen, die hatte man selbst auch noch nicht so einfach, selbst als 90er-Kind.
Ja, das fand ich jetzt spannend, wie Martin Kulczat quasi denn so den Bogen denn letztendlich hingeschlagen hat, auch zu, wie er sich mit der Musik halt befreien kann, auch aus diesem Pragmatischen, so, das macht man jetzt so und macht ja nicht so einen Uffriss und das kann man hier so machen und so, so, dass er diese künstlerische Befreiung sozusagen durch sein Komponieren, ja, das, was für einen Weg ihm das eröffnet hat. Das ist ein spannender Gedanke so und ja, der ja irgendwie auch zusammen zeigt quasi, ja, dieses sich unter die Arme greifen, sich aushelfen in schwierigen Situationen, aber auch eben dieses Pragmatische, dass das auch für viele ein begrenzender Faktor vielleicht in der DDR gewesen ist, ja. Weil wenn alle immer zusammen das irgendwie hinkriegen müssen, dann kannst du da auch als Individuum nicht so leicht rausstechen vielleicht.
Ja, absolut. Also es gab ja auch dann diesen pragmatischen Ansatz oder dieses Denken des Arbeiters, sage ich jetzt mal, ne? Also dieses Künstler, das ist halt alles brotlose Kunst, werd doch kein Künstler, mach doch lieber das und das.
Genau, der Künstler hat keine Gartenfittinge oder Schlauchfittinge zu Hause rumliegen, ne? Der hat da nur sein Klavier rumstehen.
Ja, aber wer weiß, woraus der sich seine Farben zusammengemixt hat. Der hat da die Schnecken abgezapft, damit er sein Purpurrot zusammenkriegt. Aber es war auf jeden Fall schon, also ja, schwierig halt, sich da zu entfalten, so als Einzelne.
Und dieses ganze Thema findet nicht nur bei Martin Kulz statt, sondern auch bei anderen Musikern ja Einklang. Ja? Dieses DIY, do it yourself, mach es selber. Wir hören mal bei Tretti, bei Trettmann ganz kurz rein, auch ein großer Ostkünstler.
Nur noch mit der Fam, helfen uns selber. Spletti ist der Don, machen alles selber. DIY.
Ja, nur noch mit der Fam, nur noch mit der Familie. Das, ja, das ist irgendwie witzig, das bildet schon so dieses in der Gemeinschaft, im Kollektiv, was machen ab. Und ich habe einen Wissenschaftler gefunden, Andreas Ludwig vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung, der das auch erforscht hat und eben auch sagt, dass es natürlich auch so starke Zweckgemeinschaften und so Netzwerke sich ausgebildet haben in der DDR, weil klar, wie willst du diese Mangelwirtschaft und das alles überwinden? Das kannst du natürlich nur zusammen, das kannst du als Einzelner nicht. Das ist ein ziemlicher, ja, Zeit- und Arbeits- und Kraftaufwand.
Und auch Martin Kohlstedt, der hat ja auch mit dir viel darüber gesprochen, wie er jetzt auch bei Auftritten, bei Konzerten und so auch quasi im Team das Ganze macht, ja, was das für ein Zusammengehörigkeitsgefühl ist und warum ihm auch auffällt, wenn er dann doch mal mit dem Wessi zusammenarbeitet. Und diesen zweiten Gesprächsteil, den hören wir uns jetzt auch noch an.
Im Zusammenhang mit diesen Sammeln, Sachen, Basteln, Improvisieren, wird auch immer gesagt, dass der Ossi auch sehr pragmatisch ist. So dieses, ja, dann hole ich mal ein paar Latten bei uns im Betrieb und dann gehen wir zu Eberhard und bauen halt einfach mal den Zaun. So, weißt du, ist das eine Lebensart, die du auch mitbekommen hast in deiner Vergangenheit?
Ja, ich musste sofort lachen. Das, was du gerade mit Humor meinst, ist ja auch einfach viel Kompensation aus der Zeit. Also man muss auch viel dulden aus dieser pragmatischen Zeit, wo alles so sehr direkt und klar auf den Tisch kommt. Und aber ja, mit diesem Pragmatismus, oder diese direkten Worte, meistens nur ein, zwei oder drei Worte. Also ich merke, wenn ich nach Hause komme, dass ich so 30 Sekunden Zeit habe, kurz zu sagen, was gerade Phase ist und wie es mir geht, bevor das Interesse, natürlich auch wegen der großen Familie und so, bevor das einfach weitergeht. Keiner ist besonders. Und das finde ich auch so schön, das erdet. Auch der Fabian, mit dem ich zusammenarbeite, der schreibt so 200 Mails am Tag und 72 davon haben nur das Wort Check, Ausrufezeichen drin oder ja. Und das ist dann auch mal, also sämtliche Höflichkeitsrunterkürzungen und alles, was, es wird sehr, sehr klar, also fast schon militärisch irgendwie kommuniziert.
Und du für dich selbst, merkst du manchmal, boah, machen wir jetzt hier einfach mal so.
Absolut, wir produzieren gerade Videos für eine Kampagne, für die man sicherlich, ich sag mal, höllisches Geld ausgeben könnte und müsste, aber wir haben uns dafür entschieden, da so ganz roh ranzugehen. Also wir drehen Musikvideos jetzt nur mit dem iPhone. Wir wollen die so real und authentisch wie möglich. Das heißt, wir schrauben Drohne weg und wir schließen irgendwelche Kamerateams weg und wollen das auch nicht so, sondern das ist dann alles etwas einfacher und roher, aber vermittelt sozusagen das, was wir wollen. Und das ist auch immer wieder das, was man auf der Bühne versucht. Man versucht den ganzen Tag wieder abzuspecken oder das, was so von außen draus kam, wieder runterzuschleifen. Man steht auf der Bühne als Komponist oder als Pianist, next Mozart, neoklassisches Genie und so. Und all das passt überhaupt nicht in diese Art von, wie ich das mache. Und das heißt, jeder Auftritt ist wieder dafür da, das zu brechen und wieder alle auf Augenhöhe zu bringen, wieder kollektivistisch eine Zeremonie zu starten.
Du hattest im Vorgespräch mir auch erzählt, dass du auch selbst euer Setup auf der Bühne mit aufbaust.
Ja, das, da will man sich jetzt nicht irgendwie lobend mit beteiligen, sondern es geht eher darum, dass wenn man von draußen herauszoomt, dass da jetzt nicht sozusagen jeder bekommt eine Rolle zugeschrieben im Team oder so, also die Crew und der muss das machen und der, das ist zwar so und jeder weiß, was er zu tun hat, aber es heißt nicht, dass nicht alles auch übergreift und das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Das ist eine große Mithilfe, man guckt viel nach den anderen, dass es vorangeht. Man hat eher ein gemeinsames, großes Ziel und da muss man manchmal auch in andere Bereiche mit reingreifen und sich gegenseitig auf den Schlips treten.
Und wie reagiert dann sozusagen das Außen? Also wenn andere dann sehen, dass du dann auch, was weiß ich, mit aufbaust, aber auch vielleicht dich um andere Sachen mit kümmerst.
Für mich ist das einfach nur schön, weil ich dann halt einfach auch meinen Habitus spüre, so alter Tischtennisverein. Wenn man halt mit all diesen Menschen in der Elbphilharmonie aufbaut und da sind 50 Leute aktiv und hängen Lampen und wie die Ameisen drumherum und irgendwie, also erstmal fühle ich mich da wohl, weil man eingebettet ist. Und dann sind wir wieder bei diesem entfalte dich durch die Gruppe. Ja, das merke ich schon auch, dass mir das gut tut. Oder beim Soundcheck irgendwie dann mal den GZSZ-Titelsong zu spielen und dann auch mal so ein Lichtmann schreit, dass man gefälligst diese Scheiße lassen soll. Und dann bemerkt auch, ja, sehr schön, das ist genau die Augenhöhe, die man sucht. Man möchte nicht der Komponist sein, man möchte nicht der sein, für den alles aufgebaut wird. Weil die Art der Kommunikation, die auf der Bühne stattfindet oder wie was für eine Musik da macht, die muss quasi hüllenlos vonstatten gehen. In dem Moment, wo alle halt gleich waren oder gleich sind, da kann man auch sich viel mehr selbst auf die Schippe nehmen. Also das ist halt genau das Ding, wenn du in einer Arbeitsgemeinschaft bist und alle machen den gleichen Job und da braucht sich auch keiner irgendwie besser fühlen als andere. Wenn man dem Spruch dem anderen drückt, dann drückt man ihn ja gleichzeitig auch sich selbst. Und das ist das, was vielleicht im Westen ein bisschen öfter verletzt. Bei meinem allerersten Auftritt in Würzburg oder so, da habe ich dann, da war ein etwas jüngerer Veranstalter und hatte so 2-3 graue Haare und ich habe halt auch so ein bisschen so an die Schulter geboxt und gesagt, meine Güte, Mensch, da kommen aber auch schon ein paar graue Haare. Und das hat ihn aber sichtlich verletzt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ja stimmt, ihr beleidigt euch ja gar nicht gegenseitig den ganzen Tag.
Mel, wir müssen uns auch mal mehr beleidigen hier am Mikrofon. Ich habe auch schon ein paar graue Haare, falls du noch gar nicht gesehen hast.
Ja, ist unmöglich. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren hier. Wie soll ich hier einen gescheiten Podcast zustande bringen, wenn du hier so ankommst, so verloddert aus deiner Messi-Bude zu Hause?
Ja, aber kannst du damit was anfangen, was Martin Kohlstedt sagt, halt diese pragmatische Leute, was an den Kopf werfen und so. Du hast ja auch zig Freunde, die auch ostdeutsch sind, ne? Hast du mir mal erzählt?
Nicht zig, aber ein paar.
Ist es auch so, dass dir das auffällt? Da wird anders und irgendwie lockerer miteinander umgegangen. Da kann man ruhig mal dem anderen Spruch...
Ja,
hinwerfen.
Also Brüche drücken auf jeden Fall so. Ich tue mich noch so ein bisschen schwer damit, ob das wirklich auch aus diesem Pragmatismus und Augenhöhe-Ossi-Ding kommt. Ich weiß nicht, ob das nicht auch einfach gute Wessi-Freunde machen. Obwohl ich das natürlich sehr charmant finde, zu sagen, Mensch, beleidigt euch doch einfach mal mehr.
Ja, also natürlich haben wir auch hier wieder ein Klischee, was nicht immer irgendwie zutrifft. Ja, aber so dieses einfach im Kollektiv die Sachen irgendwie lösen, irgendwie hinkriegen und dann ist doch alle, nicht jeder macht sich so wichtig und so. Es ist ein Klischee, was manchmal stimmt und manchmal auch nicht. Aber, und das wäre jetzt mal eine These, die ich noch in den Raum stellen würde, da ist auch ein Problem mit dabei, ja. Man kann immer das Alte irgendwie noch wieder verwenden und achtet, das wird schon alles werden und so. Das verbremst natürlich auch ein bisschen so Innovationsfreude, so Lust auf was Neues und so, ne? So neumodischen Kram, sowas brauchen wir hier nicht. Mhm. Und gerade jetzt, wo wir in den letzten Jahren eben drüber reden, dass besonders der Osten Angst hat vor diesen ganzen Entwicklungen, die politisch passieren, Flüchtlinge kommen und die unsichere moderne Welt. Ja, da ist vielleicht auch ein bisschen Hemmnis da, so mit Innovation und Moderne umzugehen. Oder wie siehst du das?
Klingt interessant, die These, klingt gut. Obwohl ich aber auch glaube, dass es auch dann wieder so eine Gegenbewegung gibt. Es kann schon sein, dass das so für die Masse der Menschen stimmt. Aber wenn du ja die ganze Zeit so im Mangel gelebt hast, dann hast du ja auch Bock auf Neues, auf Innovation, dann hast du ja vielleicht auch Bock auf den neuesten, geilsten Fernseher, auch wenn es der alte noch tun würde, so.
Aber wenn du dann halt merkst, dass du dir die Sachen teilweise gar nicht leisten kannst, ja, sozusagen diese Versprechen nach der Wende, blühende Landschaften, jetzt kommt
dann
hier alles Moderne,
ja.
Und dann wird's dir versagt, das kann, glaube ich, nochmal besonders krasse so, Widerstandshandlungen eben auslösen, du willst denn das Neue und dann darfst du das aber auch nicht mal haben. Also da kommen sicherlich ein paar Faktoren zusammen, aber ich würde sagen, da ist schon auch eine problematische Seite eben dabei bei diesem das Alte bewahren. Ja, man muss schon auch immer für was Neues im Osten offen sein.
Hast du denn da eigentlich Fakten dazu?
Nö.
Dass die Persönlichkeit im Osten anders ausgeprägt ist?
Nein, doch, tatsächlich. Es gibt Studien, ja, wie immer, wissenschaftliche Studien, die wirklich mal untersucht haben, Persönlichkeitsmerkmale. Ja, da kannst du ja so ein paar Sachen dir angucken und unter anderem Offenheit für Neues. Und tatsächlich haben dort Wissenschaftler von diesem sozialökonomischen Panel, was so eins der wichtigen Studien in Deutschland ist, wo man sich eben so Unterschiede zwischen Milieus und so anschaut, rausgefunden, dass tatsächlich Ossis, ja, einerseits gewissenhafter, verträglicher im Umgang mit anderen, also da kommt dann vielleicht so diese Zusammenarbeit mit anderen Leuten, aber eben auch weniger offen sind für Neues. Und das noch heute, also 2015 war diese Studie. Also tatsächlich, ja, die Unterschiede sind jetzt nicht irgendwie wahnsinnig groß, aber messbar. Und deswegen, glaube ich, kann man an so einer Stelle sowas auch einfach mal behaupten.
Im Osten was Neues.
Ohne Staat und Kollektiv, wie schlägt man da die Zeit durch?
Der Radio 1 Podcast für Nachwendekinder.
Zum Abschluss unserer Folgen, wie immer, eine ganz besondere Rubrik, die wir uns da überlegt haben, denn wir reden ja immer darüber, was alle Scheiße gelaufen ist im Osten, was wir heute noch zu leiden haben, ja, die Jammer-Ossis sind hier am Mikrofon für euch, aber es gibt natürlich auch ganz tolle Sachen, der Besser-Ossi.
Der Besser-Ossi.
Die Besser-Messi-Edition, also warum wir dann doch eigentlich die besten Leute sind besser als die Wessis. Mel, was hast du denn da für einen Grund mitgebracht?
Ja, aus wenig viel machen, das kennen wir auch. Zum Beispiel wenig Hirn haben, aber mit viel Aufmerksamkeit reden.
Hau ab!
Das können wir.
Ja, da hat ganz Deutschland drüber geredet, über die schönen Flüchtlingsproteste in Heidenau und Co. Ossis sind, würde ich sagen, auch die besseren Bundeswehrsoldaten. Ja, was wird nicht immer geredet über die Gorch Fock, die nicht auslaufen kann und die Panzer, die nicht fahren und die Flugzeuge, die nicht fliegen und G36 klemmt und so weiter. Kein Problem, ja, wenn bei Sturmfeuer das G36 mal wieder heiß läuft, der Ossi weiß, mit welchem Vierkantschlüssel er da nochmal ansetzen muss.
Ja, Herr Schmolke würde da auch nochmal mit seinen Fitting nochmal was machen und dann geht das Ding wieder.
Ja, und am Ende vom Im Osten was Neues will ich jetzt nochmal ganz kurz zurückgreifen auf den Anfang. Wir haben uns ja auch ein bisschen gefragt, so was hat der Osten überhaupt noch mit uns zu tun? Ich habe ja so ein bisschen behauptet, ich sei auch ein bisschen stolz auf meine Ostherkunft.
Ja, das fand ich damals schon auch ein bisschen schwierig, diese Aussage. Nach wie vor, ja, also kann ich jetzt irgendwie nicht sagen, dass ich stolz bin. Es gibt viele Sachen, die ich irgendwie cool finde, die ich positiv finde, auch dadurch, dass ich sehe, wie sehr wir uns verbunden haben oder wie sehr wir uns auch mit den Interviewpartnern verbinden konnten. Aber stolz dazu gibt es halt, glaube ich, auch immer noch viel zu widersprüchliche Sachen.
Ja, das haben wir besonders beim Thema Stasi zum Beispiel gesehen. Aber ich glaube, wir können uns vielleicht einigen, wenn ich sage, ich bin eher stolz darauf, quasi meine eigene Identität zu erforschen. Ja, zu wissen, wo komme ich her? Was macht die Vergangenheit mit mir? Was gibt es noch für Unterschiede in Deutschland? Und es macht mich halt stolz, mich damit beschäftigen zu können und meine eigene Identität zu kennen. Vielleicht können wir uns darauf einigen,
ja,
so am Ende?
Deal.
Das war's mit dem Osten was Neues. Meldet euch gerne, wenn ihr Thesen noch habt, wo ihr alles ganz anders seht oder was ihr noch für Klischees gerne mal wollt, dass wir die mal besprechen, schreibt uns bei Twitter, Instagram oder wo auch immer.
Ja, wenn ihr es gut fandet, schreibt bitte an robert.skopin@rbb.de. Wenn ihr es scheiße fandet, schreibt uns einfach nicht. Wir möchten aber natürlich zum Schluss noch danken und zwar Luca, Gabi und dem gesamten Radio 1 Team.
Denn da sind ja auch so ein paar Westentwicklungshelfer dabei, ne? Luca zum Beispiel aus Bayern gekommen, um uns hier mit der Technik ein bisschen auszuhelfen, das Ganze so zurechtzuschnippeln. Also der Westen hat das hier möglich gemacht. Danke. Ja, und ansonsten dann vielleicht wieder irgendwann im nächsten Jahr, wenn der Ossi mal wieder durch die Manege gezogen wird, 31, 32 Jahre,
sind wir
noch
dabei.
Eine Runde.
Dann sind wir dabei.
Mal wieder zeigen, wie doof der Ossi heute immer noch ist.
Es war schön. Tschüss.
Ciao, ciao.
Im Osten was Neues. Der Radio 1 Podcast für Nachwendekinder von Melanie Mantei und Nico Schmolke. Produktion Luca Schmidt-Walz. Redaktion Gabi Beck.